Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Berufsjugendlich. An dem Mikrofon, wie immer, Jendrik.
Und Anna.
Und das heute ist schon Folge 6. Und wir sagen natürlich wieder Danke für euer Feedback zu der Folge 5, was an Jugendverbandsarbeit richtig nervt. Wir haben da einige Zuschriften per Instagram bekommen, dass ihr euch darin wiederfindet. Wir haben also scheinbar da auch den Nerv getroffen und da Dinge genannt, die euch auch immer mal wieder nerven. Und wir haben euch ja selbst auch mit euren Stimmen da eingebaut. Anna, heute haben wir wieder eine Folge mit Gast. Wir freuen uns sehr auf Daniel Seiler vom Jugendleiter-Blog, den ich schon seit vielen Jahren lese. Und heute ihn im Podcast zu haben, das freut mich wirklich.
Ja, das freut mich auch total, vor allen Dingen, weil wir jetzt, um schon mal zu spoilern, immer wieder coole Gäste auch für die Zukunft geplant haben, weil ihr uns eure Themen zurückgemeldet haben und wir uns dann natürlich auch ein bisschen danach richten. Insofern bleiben wir da auch weiterhin an den aktuellen Themen dran. Aktuelle Themen, Jendrik, was ist denn bei dir so los? Ich glaube, du hattest echt jetzt 2 volle Wochen, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, richtig?
Ja, vor allem die vergangene Woche, die war richtig voll. Wir hatten als evangelische Jugend hatten wir jugendpolitische Jahresgespräche. Wir treffen uns immer einmal im Jahr mit den jugendpolitischen SprecherInnen der demokratischen Parteien im Landtag. Und diese Woche ging es los mit der SPD und den Grünen. Im Mai folgen dann noch FDP und CDU. Das ist immer ganz, ganz spannend, dann eine gute Beziehung zu pflegen, auch so ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, die Themen junger Menschen reinzubringen. Und am nächsten Tag war ich dann mit Menschen aus dem CVJM im Landtag und habe dir mal gezeigt, hey, das ist ein Ort, an dem man auch einfach sein kann. Da darf auch die breite Bevölkerung darf dahin und man kann mit Abgeordneten sprechen. Wir hatten da wunderbare Gespräche mit jungen Abgeordneten von den Parteien und ja, war einfach sehr schön zu sehen, wie das geht. Ich mag den Landtag NRW als Ort einfach. Ich bin sehr gerne da. Der strahlt so eine bisschen auch was Majestätisches aus, aber schon auch was Bodenständiges. Und diese Mischung daraus mit den verschiedenen Büros und wer arbeitet an was und dann gehen da Anträge durch und andere werden abgelegt. Also Demokratie, Politik live erleben und das macht immer wieder Spaß. Und wenn ich an Spaß denke, oder Anna, möchtest du da schon direkt rein?
Bei
oder?
Spaß wollte ich direkt einhaken.
Ja, ich wollte
immer
auch.
Noch total viel Spaß.
Ja, du bist immer noch in Chile und heute nicht mehr, wenn die Leute uns hören.
Genau, also wir nehmen den Podcast zur Transparenz an einem Samstag auf. Morgen fliege ich zurück. Aber ich habe jetzt gerade noch mal 2 super schöne Wochen hier verbracht, war auf mehreren Hochzeiten und habe viel Sonne abbekommen. Ich habe Höhentouren gemacht auf bis zu 4230 Meter in den Anden. Das war total super. Bin immer noch ganz geflasht von den Farben. Ich habe viel gutes Essen gegessen. Ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit mit Freundinnen und alten KollegInnen aus meiner Zeit hier an der Uni von früher. Und genau, das habe ich total genossen. Und jetzt ist es ja so, wir haben hier 4 Stunden Zeitunterschied. Bei mir ist es noch früh am Morgen. Und davon war jetzt auch ein bisschen meine vergangene Woche geprägt, weil ich habe vergangene Woche von hier aus, von Chile aus, wieder für Deutschland gearbeitet, Jendrik. Also es war viel Spaß, aber es war tatsächlich auch Arbeit noch nebenher. Und das bedeutete zum Beispiel, dass ich vergangene Woche digital am Ganztagskongress von Bundesfamilienministerium und Bundesbildungsministerium teilgenommen habe. Ein großer Kongress, der jetzt zum 2. Mal stattgefunden hat. Der erste Teil war vergangenes Jahr. Jendrik, da warst du ja, glaube ich, auch dabei. Da war ich live dabei in Berlin und jetzt digital. Da treffen sich Bund, Länder, Kommunen, Träger, Jugendarbeit, Jugendverbände, Stiftungen, alle, um über das Thema Ganztag zu sprechen. Und ja, also ich war jetzt bei den größeren Vorträgen dabei, unter anderem von Aladin Elmar Falani, den ich ja sehr schätze, für das offene Wort, das er pflegt. Lisa Paus und Bettina Stark-Watzinger, die Ministerin, haben gesprochen. Das war alles schön und gut, aber innerlich habe ich schon auch so ein Bullshit-Bingo ausgefüllt. Wir schaffen das, da ist schon viel passiert. Ja, also wir haben ja schon mal eine ganze Folge zum Thema Ganztag gemacht. Da ist noch viel in Bewegung, um es mal positiv zu formulieren, aber da ist auch super viel noch überhaupt nicht geklärt. Und in manchen Bundesländern werden ehrlich gesagt jetzt auch die Träger so ein bisschen alleine gelassen, indem keine Ausführungsgesetze gemacht werden. Man versucht es dann so schön zu reden, aber Ja, also schön irgendwie aus der Ferne morgens um 4 zugeschaltet zu sein zu so einem Kongress. Toll, dass sowas möglich ist, das auch vom anderen Ende der Welt aus zu machen. Inhaltlich muss ich sagen, fand ich es dann nicht so befriedigend. Aber auch in Chile übrigens, ne, weil mich Leute immer wieder fragen, ob ich hier eigentlich auch so im Jugendbereich unterwegs bin. Auch hier in Chile ist immer mal wieder was los, so in Sachen Kinderrechte. Vor wenigen Tagen ist das sogenannte Ley de Garantías 2 Jahre alt geworden. Das Ley, also das Gesetz, das Garantiegesetz, Ley de Garantías, formuliert die Kinderrechte, ihre Implementierung und Umsetzung auf allen Ebenen im Land Chile. Und das ist total interessant, weil wir ja in Deutschland immer noch diskutieren, ob eigentlich die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen. Und ich habe da kürzlich mal was dazu auf Instagram gemacht, weil mich das auch einfach immer ein bisschen annervt, welche Argumente da dagegen verwendet werden. Ja, Kinder sind ja mitgemeint. Das sind ja schon Bürgerinnen und Bürger. Das stimmt nicht, ne? Sind noch keine 18 in dem Fall. Und eins der Hauptargumente der Gegner von Kinderrechten im Grundgesetz in Deutschland ist ja, dass, das sagen die nicht laut, aber es hängt auch damit zusammen, dass das natürlich, ja, das sagt man halt auch einfach nicht laut, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz in der Verfassung in Deutschland verankert wären, dann würden diese Rechte auch für geflüchtete Kinder gelten. Und zwar auf allen Ebenen. Und Chile hat es sehr radikal gemacht vor 2 Jahren, indem unter anderem in Artikel 4 dieses Ley de Garantías formuliert wird, dass diese Rechte, Kinderrechte, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention stehen, für alle Kinder gelten. Chile ist ein Migrationsland, hier gibt es ganz viel Migration aus Venezuela, Armutsmigration und aus Kolumbien. Und das so zu verfolgen, wie das in dieser jetzigen Regierung hier in Chile unter Gabriel Boric verankert wird, unter anderem mit einer sogenannten Defensoría de la Niñez. Das ist wie so eine Art Unterbehörde zum Familienministerium hier, die nichts anderes machen, als die Implementierung von Kinderrechten auf allen Ebenen voranzuführen. Und das ist total spannend, dass auch in so einem großen Land wie Chile, ne, Tausende von Kilometern von Norden bis Süden, wie das funktioniert. Unter anderem ganz kurzer Wink nach Deutschland, weil wir uns ja so schwer tun mit dem Thema Jugendbeteiligung auf Bundesebene. Unter anderem ist in diesem Ley de Garantías eine Art Bundesjugendbeirat aufgeführt. Ja, die haben hier nicht so ein Youth Council, so ein Bundesjugendring. Stattdessen hat jede Region in Chile so in einem eigenen Beteiligungsverfahren Repräsentantinnen der jeweiligen Regionen, das ist wie Bundesländer, gewählt. Und die haben sich vergangenes Jahr zum ersten Mal dann auch getroffen, in Santiago de Chile, in der Hauptstadt, um Angelegenheiten der Regierung aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen zu diskutieren. Und der sozusagen der Vorsitzende, der Defensor de la Niñez, der Verteidiger der Kindheit, wenn man es wörtlich übersetzt, Anwar Kessie Vera, ist ein ganz engagierter Typ und ich verfolge das sehr gerne und würde mich eigentlich auch mal freuen, so ein deutsch-chilenisches Projekt zum Thema Kinderrechte zu machen. Aber naja, also ich beobachte das hier auch in Chile und finde das total interessant. Aber heute soll es ja nicht um Chile gehen. Heute geht es um das, was wir sozusagen im deutschsprachigen Raum so machen und auch gar nicht jetzt dezidiert um Jugendbeteiligung. Wie ihr wisst, Jendrik und ich kommen aus dem Jugendverband. Wir haben beide sozusagen Jugendleiterinnenkarrieren hinter uns. Und deshalb freue ich mich total, dass wir heute einen Gast haben, der sich ganz explizit und dezidiert mit dem Thema Jugendleiterinnen beschäftigt.
Der kommt aus Erfurt, ist aber heute aus Hamburg zugeschaltet. Daniel Seiler vom Jugendleiterblog. Und Daniel sagt selbst von sich, er ist Blogger und Autor mit Liebe zu Social Media. Und Anna, ihr beide kennt euch aus BDKJ-Zeiten.
Genau, ich war im BDKJ-Web-Team unterwegs. Daniel, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege. Und du hast für die DPSG gearbeitet. Und ich glaube, wir sind uns immer wieder auf der Republika begegnet, weil wir beide ja Social Media irgendwie ganz gut finden, ne?
Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ich habe, ich glaube, knapp 3 Jahre bei der DPSG als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und da waren die Kontakte zum BDKJ natürlich eng.
Ja, und ich glaube auch, egal ob man jetzt im BDKJ ist oder in der DPSG, viele kennen deinen Blog, nämlich die Webseite jugendleiter-blog.de. auf der inzwischen mehr als 2000 Spiel- und Aktionsideen für Gruppenstunden und Ferienlager zu finden sind. Und da kommt noch super viel dazu. Da kommt das Jugendleitermagazin dazu, das du über Campflow erstellst. Ein regelmäßiger Newsletter, den ich allen empfehlen kann. Das ist total schön, wenn der morgens so im Mailpostfach zu finden ist. Und ich habe jetzt selber keine Gruppenstunde mehr, aber ich fühle mich dann natürlich auch an das erinnert, was ich früher so in der Gruppenstunde erlebt habe. Es gibt spirituelle Angebote und Impulse. Und ich empfehle den Blog auch deshalb regelmäßig, um so ein bisschen auf die vergangene Podcast-Folge zurück zu referieren. Ich empfehle den Blog auch deshalb, weil in vielen Verbänden und Organisationen permanent das Rad neu erfunden werden will und alle so, ah, wir sollten dringend mal wieder eine Methodensammlung machen. Und ah, wir sollten viel Geld in die Hand nehmen, um eine Spiele-Datenbank zu machen. Ich denke so, ja, nee, geht halt mal auf Daniels Blog. Da ist es auch schon methodisch alles sortiert und verschlagwortet. Und wenn dir mal nichts einfällt für deine Gruppenstunde, klick, da muss jetzt nicht jeder Verband das irgendwie neu machen. Aber habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, das mit dem Kooperieren und Kopieren fällt uns manchmal nicht so leicht. Dein Blog ist eine einzigartige Serviceleistung und Achtung, gratis. Ja, also man kann da einfach so drauf gehen, muss kein Geld bezahlen. Genau, also du wirst uns jetzt gleich noch so ein bisschen vorstellen, was du machst. Und du machst diesen Jugendleiter-Blog auch schon seit ziemlich vielen Jahren und hast, ach, man kann es wahrscheinlich gar nicht zählen, etliche Jungschar-Stunden oder Gruppenstunden damit gerettet. Klick, Methode gefunden, Gruppenstunde to go gefunden. Und man kann es aber auch positiv ausdrücken, dass Gruppenstunden geprägt. Was motiviert dich denn dazu und was ist dein im Neusprech, was ist dein Why? Warum machst du das?
Erstmal freut mich total, dass ich bei euch bin und die Worte, die du gesagt hast, die lassen mich ein bisschen rot anlaufen. Ich glaube, um mein Why zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Meine Mutter hat mich, ich glaube, mit 8 oder 9 Jahren in die Gruppenstunde geschickt, bei uns in die Kirchengemeinde. Ich kannte dort niemanden. Ich kannte keinen der anderen Teilnehmer, das waren tatsächlich nur Jungs. Ich kannte auch die Leitung damals nicht. Es war so eine komplett unbekannte Gruppe. Ich habe dort aber innerhalb von kürzester Zeit Freunde gefunden, ja, Projekte erlebt, Projekte mitgemacht, Projekte vorgeschlagen und umgesetzt. Und ich war wirklich ja 7 Jahre, bis ich 15 war, in dieser Gruppenstunde fast jede Woche. Ich glaube, irgendwann war es mal zweiwöchentlich. Und ich kann total sagen, das hat mich als Mensch geprägt. Also egal, ob es ist ja Projektmanagement, Konflikte zu erleben und zu lösen, ja, Freundschaften kommen und gehen zu sehen. Ja, es hat mich komplett beeinflusst in meiner Kindheit und Jugend und das ist absolut zum Positiven. Und danach bin ich eben dort Jugendleiter im Verband geworden, habe den Vorstand irgendwann auch selbst geleitet und den ganzen Verband, habe also wirklich auch Verantwortung übernehmen können. Also ich weiß quasi, was Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen und mit jungen Erwachsenen machen kann. Und das ist mein Why, weil ich denke, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht genau das alles gemacht hätte. Und ich bin fest davon überzeugt, das sollte jeder und jede erlebt haben und aber möglichst viele Menschen sollten diese Möglichkeiten bekommen. Und ja, genau deshalb, das ist mein Why, das motiviert mich jeden Tag am Blog zu arbeiten.
Erzähl mir noch mal kurz einen Satz dazu. Entschuldigung, Jendrik, das interessiert mich nämlich brennend. Wir sind am Why, aber es interessiert mich total. Wie kamst du denn dazu zu sagen, ich mache einen Blog? Ne, weil es gibt viele wie wir, die wir das gemacht haben, die wir Gruppenstunden gemacht haben und dann nicht gesagt haben, geil, ich stelle mein Wissen jetzt einfach allen zur Verfügung. Wie kam das denn dazu?
Ich glaube, ich bin ein totaler Technik-Nerd so ein bisschen und ich probiere gerne Sachen aus im Internet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, also das Thema Bloggen, also ich hatte irgendwann schon mal so eine Webseite für mich gemacht, die war aber total statisch. Und irgendwann kam dieses Thema Blog so in den Ende der Nullerjahre auf, würde ich sagen. Ich so, okay, das würdest du gerne mal ausprobieren. Und ja, das Thema Jugendarbeit, genau das Thema, was ich gerade gesagt habe, aus meiner Biografie heraus, war das Naheliegendste, worüber ich bloggen könnte und konnte. Und es gab damals keinen Blog in der deutschsprachigen Online-Welt zum Thema Jugendarbeit. Und ich habe gesagt, okay, probierst du das mal aus? Und am Anfang war es wirklich ein ganz wildes, einfach mal runterschreiben, was in der Gruppenstunde passiert ist. Also weniger redaktionell geprägt, wie es heute ist. Genau, und also wirklich so aus dem Versuch heraus, ach, probierst du auch mal aus, was Bloggen heute heißt. Ist dann der Jugendleiter-Blog entstanden und es ist jetzt 16 Jahre her, dass das passiert ist. Also jetzt im April tatsächlich kommt der 16. Geburtstag am 17. April. Also genau, daher wirklich ein Experiment und was relativ schnell gut funktioniert hat, Leserinnen und Leser gefunden hat und wo ich schon gemerkt habe, da ist ein Bedarf da, Menschen wollen das lesen, brauchen das, ja, und so ist es immer größer geworden und irgendwann wurde aus dem kleinen Hobbyprojekt halt jetzt meine so nebenberufliche Selbstständigkeit.
Voll spannend auf jeden Fall. Und Anna und ich probieren ja auch einfach mal gerade, wie ist das eigentlich, so einen Podcast zu machen? Na, mal
Ja.
gucken, ob es den auch 16 Jahre gibt. Wir sind gespannt. Wir sind
Ich
dann
glaube auch
dahin ja,
mal.
bis dahin ja auch ein bisschen älter und ob wir dann immer noch berufsjugendlich sind. Daniel, du hast gerade ja was gesagt, was ich auch schon mal angedeutet habe in einer der Folgen. Ohne die Jugendverbandsarbeit oder ohne die Jugendarbeit wären wir nicht die Menschen, die wir jetzt sind. Und ich würde da gerne noch mal einmal nachfragen, warum ist das denn so aus deiner Sicht? Warum prägen uns denn gerade diese Erfahrungen so? Das ist ja auch einfach ein tolles Beispiel, wenn man sowas erzählt oder wenn man jetzt mit Politikerinnen und Politikern spricht und die sagen, hey, wir waren bei einer Jugendverbandsarbeit und da haben wir bestimmte Dinge gelernt. Was macht es denn aus?
Ich glaube, es sind die Freiräume. Also wenn ich mir irgendwie Kindheit und Jugend angucke, dann ist das ja meistens geprägt von irgendwie autoritären Systemen. Ob es die Familie ist, wo es halt eine Hierarchie gibt, Eltern, Kind üblicherweise. Wenn es die Schule ist oder die Ausbildung, es gibt immer Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler, Auszubildende, Auszubildende, reportet an Ausbilder. Und das ist in der Jugendarbeit, zumindest so wie ich sie kenne und wie ich sie immer lebe, gelebt habe und wie ich sie auch in meinem Blog darstelle, da gibt es diese Hierarchie nicht. Es sind Freiräume, in denen sich Kinder und Jugendliche ausprobieren können. Da gehört Scheitern dazu, da gehört Erfolg dazu, da gehört Scheitern dazu. Mit dem ganz besonderen Punkt, deshalb setze ich dann nochmal an, ohne dass es weh tut. Das heißt, Jugendleiterinnen und Jugendleiter sind Menschen, die Erlebnisse schaffen, die Möglichkeiten aufmachen, damit Kinder und Jugendliche, ja genau, was ich gesagt habe, wachsen können. Und genau dieses Wachsen, das sehen wir ja als JugendleiterInnen immer wieder. Also wie Kinder und Jugendliche sich verändern in den Jahren, wie sie selbstständiger werden, wie sie mit Konflikten anders umgehen. Und genau, ich glaube, das ist das, was prägt und das ist das, was Jugendarbeit für mich ausmacht. Und genau, was Charakter prägt, nicht nur bei den Teilnehmenden, sondern eben auch bei uns als Leitungspersonen.
Da hast du schon ganz viele Dinge angesprochen, die JugendleiterInnen auch machen und die sie auch in unseren Ausbildungsgängen, in den mitarbeitenden Schulungen lernen, zum Beispiel im Bereich der Juleika oder anderen Schulungen. Und trotzdem kann man ja irgendwie auch den Eindruck gewinnen, sie sind oft dafür da, einfach Spaß zu verbreiten und so den Alleinunterhalterin zu spielen. Und wahrscheinlich haben auch viele Eltern die Erwartungshaltung, wenn sie ihre Kinder dahin geben und sagen, Hauptsache, die haben Spaß, wenn sie da noch ein bisschen Bildung mitnehmen oder so, dann ist das auch okay. Wie würdest du dazu stehen?
Ah, das ist ein Thema, was mich auch im Blog immer wieder beschäftigt. Und ich verstehe auch die Frage oder die Forderung, dass Jugendarbeit Spaß machen soll. Und vielleicht ist es die Frage, was wir unter Spaß verstehen. Weil Jugendarbeit findet ja in der Freizeit statt. Für uns als ehrenamtliche JugendleiterInnen, aber genauso eben für die Teilnehmenden. Und daher sollte, glaube ich, Spaß oder vielleicht nennen wir es eher positive Grundstimmung in irgendeiner Form immer der Rahmen sein, den wir bilden sollten und der vielleicht der Aktionsraum für Jugendarbeit ist. Aber ich finde, Spaß sollten wir nicht verwechseln mit Beliebigkeit, Sinnlosigkeit, einfach, dass wir wirklich einen Rahmen schaffen, wo Platz ist für jegliches Art von Gefühl, für Freude, für Abenteuer, für Ernsthaftigkeit und für Probleme. Und Spaß heißt dann vielleicht für mich eher Vertrauen schaffen, dieser geschützte Raum und eben diese Freiwilligkeit ermöglichen. Und dann habe ich überhaupt nichts gegen diesen Spaßbegriff. Aber wenn JugendleiterInnen eben so diesen, du hast den Begriff gut genannt, so Alleinunterhalter oder Alleinunterhalterinnen werden, dann glaube ich, läuft irgendwas falsch. Weil dann ist man nicht auf einmal wieder in diesem Autoritätssystem, was ich eben gemeint habe, dass es ganz klar jemanden gibt, der eine Rolle gibt, die was vorgibt und andere laufen mit oder andere machen das, was der sagt. Und das sollte, glaube ich, in Jugendarbeit nicht passieren. Und ich glaube, das ist eine Frage auch der Haltung vielleicht. Also ich mache kein Programm, um Kinder zu bespaßen, sondern ich als Jugendleiter, als Jugendleiterin, ich höre zu, ich bin Ermöglicher, ich bin dieser Freiraumschaffer, ich gebe vielleicht mal Zugänge, wo Kinder und Jugendliche selbst nicht hinkommen. Aber wenn dieser Zugang geschaffen ist, dann überlasse ich ihnen den Raum, den ich gerade eröffnet habe. Und daher denke ich, Spaß ja, aber eben in dieser Einschränkung oder vielleicht diesem Gerüst, dieser Haltung, wie ich sie gerade skizziert habe.
Das ist, glaube ich, auch das, was mir an deinem Blog am besten gefällt, dass man merkt, dass die Person, die dahinter steckt, du eine Haltung vermitteln möchte. Es gibt ja immer wieder so auch NGOs oder so oder Vereine, aber auch Agenturen, die solche Angebote machen. Und man ja auch, man merkt das gerade in der Jugendbeteiligung immer wieder, wenn da keine Haltung dahinter steckt, hören wir Jugendleiterinnen das so ein bisschen raus. Ja, wir merken das. Und ich frage mich, was bekommst du denn jetzt in 16 Jahren? Was bekommst du denn für Feedback auf deine Arbeit mit dem Blog, aber auch die weiteren Angebote, die du machst? Wie viele Abonnenten hat eigentlich dein Newsletter? Jendrik, wir gucken ja immer so ein bisschen drauf, wie viele Abonnenten hat unser Podcast? Ich glaube, da kommen wir lange, lange nicht dran, aber wir sind ja auch noch keine 16 Jahre dabei.
Eben. Genau, da könnt ihr ja noch aufholen. Also der Newsletter geht dreimal die Woche raus und geht im Schnitt an ungefähr 8000 Menschen, die in der Jugendarbeit aktiv sind. Das Feedback ist im Großen und Ganzen, denke ich, wirklich positiv. Und vor allem dann bekomme ich sehr viel Resonanz, wenn es halt sehr aktuelle Themen sind, die ich aufgreife. Also ob es war, und das sind dann oft tatsächlich auch so die gesellschaftlich prägenden Ereignisse, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eingesetzt hat, habe ich quasi versucht, auch relativ schnell meine Angebote zu bündeln, die um das Thema gingen, wie kann ich mit Kindern und Jugendlichen über Krisen und gesellschaftliche Verunsicherung umgehen. Also, oder als es ging, ich glaube, am prägnantesten wahrscheinlich auch so der Beginn der Corona-Pandemie. Auf einmal, wie kann jetzt Jugendarbeit stattfinden? Da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt und auch innerhalb von wenigen Tagen ein relativ breites Online-Angebot aufgestellt. Und sowas kommt immer wahnsinnig gut an, weil natürlich Jugendarbeit, glaube ich, deutschlandweit immer in solchen Situationen vor den gleichen Fragen stellt. Wie gehen wir damit um? Und da habe ich nun mal einen sehr großen Materialfundus mittlerweile, den ich immer wieder neu zusammenstellen kann oder wo ich auch entweder selber oder mit einem kleinen AutorInnen-Team, was ich habe, quasi auch aktuelle Themen schnell aufbereiten kann. Und das ist immer mein Anspruch. Ich versuche schon, diese Themen aufzugreifen. Das kommt total gut an, würde ich sagen. Und dann sind wir vielleicht aber auch bei dem Thema Spaß. Die Erwartungshaltung an mich als Autor oder uns als AutorInnen steigt in dem Sinne, dass immer mehr erwartet wird, dass die Inhalte 100% fertig aufbereitet sind. Und da, das ist ein Spagat und da bin ich noch nicht so ganz, bin ich nicht so bereit. Ich versuche viel anzubieten und auch viel in die Tiefe zu gehen, aber diesen hundertprozentigen Transferschritt, den möchte ich nicht leisten. Ich möchte nicht die Checkliste haben mit, so bereitest du jetzt deine 90-Minuten-Gruppenstunde zum Thema Y hundertprozentig vor, weil jede Gruppe tickt anders. Und dann sind wir wieder doch, werden wir doch in dieser Alleinunterhalter, Rolle, die ich nicht bieten möchte. Was ich sagen kann, was immer wieder so ein bisschen für Kritik sorgt, ist, dass bestimmte Inhalte hinter einer Paywall sind. Also ich arbeite im Schnitt zwischen 15 und 20 Stunden, würde ich sagen, im Monat, in der Woche am Jugendleiter-Blog. Und also sind einige Angebote nur für Mitglieder, die einen kleinen Monatsbeitrag zahlen müssen, verfügbar. Das kommt nicht immer so gut an, aber ich stecke so viel Arbeitszeit und Energie da rein, und habe auch für das Projekt meinen Hauptjob, reduziert. Und damit das irgendwo von muss ich halt auch meine Miete zahlen. Also so offen und transparent gesprochen. Daher, es gibt Dinge, die sind ein bisschen kommerziell oder kommerzieller, aber das ist, glaube ich, immer noch Beträge, die finanzierbar sind für Jugendarbeit, zumal so etwas wie die Mitgliedschaft auch von vielen Verbänden bezuschusst oder sogar komplett übernommen wird oder in Abrechnungen einfach mit eingegeben wird. Also da gibt es manchmal Feedback, was nicht so schön ist, aber damit, das muss ich aushalten. Und ansonsten, in den Momenten, wo ich mich dann doch stärker positioniere, gerade so zum Thema Demokratie, oder einen Rechtsdruck in der Gesellschaft, da kommt dann auch mal Stimmen, die ich nicht erwartet habe, dass sie in der Jugendarbeit so präsent sind oder so laut sind. Aber zum Glück ist es, sind es Einzelstimmen.
Ja, Jendrik, ich erinnere mich an eins der frühen Gespräche von uns beiden, als wir so überlegt haben, was sind eigentlich die Dinge, die uns interessieren oder auch Dinge, die uns nerven, haben wir jetzt die letzte Folge dazu gemacht, an der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit. Und da wir auch beide hauptberuflich immer oder für Jugendverbände arbeiten, war unser Take, mein Take, dass diese Gratis- und Service-Mentalität schon auch ein bisschen zugenommen hat. Ja, also ich erinnere mich in meinem Verband, wir haben früher so fix und fertig Gruppenstunden gemacht, hieß es, glaube ich, wie so Wundertüten, wo eben ein Ablauf drin war, Materialien und so. Und das hat der Verband zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das könnte man anschließend an das, was du gesagt hast, Daniel, so gar nicht mehr machen, weil da war auch viel Raum für recherchier selbst, guck doch mal hier, was eben auch mit dem Anspruch an Jugendleiterinnen und auch die Juleika beinhaltet das ja eigentlich. Ne? Das ist eben sind keine Tickboxen, keine Checklisten, die man abhakt, sondern es hat was mit einer Entwicklung von einer Haltung, mit bestimmten Skills zu tun. Und ich frage mich, wo da noch weitere Herausforderungen liegen oder Dinge, die sich so verändert haben über die Zeit. Also wir wollen jetzt nicht wie die alten Leute von früher erzählen und sagen, früher war alles besser, aber du hast es gerade selber gesagt, ne? Also der Invasionskrieg in der Ukraine, die Pandemie, die Frage nach Mental Health, psychischer Gesundheit ist ja auch ganz wichtig geworden für junge Menschen und für Jugendleiterinnen. Wo siehst du heutzutage denn die größten Herausforderungen für dieses Business, für die Jugendleiterin? Was hat sich geändert und warum?
Ja, ich glaube, du hast viel gerade schon angerissen. Tatsächlich, zum einen fehlt Zeit und ich glaube, daraus folgt dann dieses Thema der Mentalität. Man möchte gratis und möglichst viel vorbereitet haben, also dass JugendleiterInnen auch weniger Zeit zur Verfügung haben, um Gruppenstunden, Ferienlager vorzubereiten und deshalb der Wunsch da ist, möglichst viel schnell zusammenstellen zu können. Einfach weil Ressourcen, damit ist Zeit eben auch gemeint, nun mal knapper sind. Und auch, denke ich, in den einzelnen Verbänden auch, und da sind wir wieder beim Thema Kooperation, was ihr letzte Folge auch hattet, dass das noch nicht so gelebt wird und viel dann eben doch man sich wild zusammensuchen muss. Dazu kommt dann aber auch das Thema Inflation, alles wird teurer. Und wie kann ich mir das leisten? Wie kann ich ein Ferienlager noch sinnvoll kalkulieren? Wie kriege ich das so hin, dass es für alle finanzierbar ist? Ja, und dann eben die besagten Krisen in der Welt, die hatten wir jetzt gerade schon, inklusive ja leider dem Thema Rechtsruck auch in unserer Gesellschaft, da fällt mir schwer das Wort, also ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, Demokratiemüdigkeit vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Und dann der Anspruch, den ich hoffe und den ich zum Glück auch in vielen Verbänden und immer wieder wahrnehme, in der Jugendarbeit genau in diesen Feldern was zu tun. Und da kommt dann viel zusammen. Mit welchen Ressourcen mache ich das? Wie kriege ich das hin? Wie fühle ich mich selber fit, Kindern und Jugendlichen Demokratie zu vermitteln? Das, glaube ich, sind wirklich Herausforderungen, denen sich viele Einzelne stellen, wir uns alle stellen müssen. Und dann auch auszuhalten, dass es nun mal einen immer lauter werdenderen Teilen der Gesellschaft gibt, die das nicht gut finden, dass Jugendarbeit sich so deutlich positioniert. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung und auch da kritikfähig, eine neue Art von Kritikfähigkeit, die wir als Jugendleiterinnen aushalten müssen, wo wir Antworten darauf finden müssen, wie wir uns dem gegenüberstellen.
Das hat ja.
Daniel, ah, Entschuldigung. Ja, wir fallen uns hier gegenseitig ins Wort. Das finde ich total in Ordnung. So
Das
funktioniert
macht
das
nichts.
hier.
Von Deutschland bis Chile ist ja auch ein bisschen Latenz. Okay. Diese Herausforderungen, vor denen JugendleiterInnen stehen, die haben ja dann auch Auswirkungen auf die Ausbildung von den Menschen, habe ich gerade so gedacht. Ne? Wenn man die Juleika anschaut, mittlerweile ist ja zum Glück verpflichtend, dass man auch einen Blog zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt macht. Aber wenn man mal überlegt, welche Themen man eigentlich in der Ausbildung von JugendleiterInnen mittlerweile reinbauen müsste, dass Demokratie ist, Präventionsarbeit, antirassistische Sensibilisierung und so weiter, dann erlebe ich da an vielen Stellen auch eine Überforderung in der Ausbildung, aber auch bei den Menschen vor Ort, weil viele dieser Themen ja auf Ehrenamtliche ja teilweise auch sogar abgewälzt werden oder da die Verantwortung rübergeschoben wird. Da geht es ja teilweise in deinem Blog auch drum. Das würde ich vielleicht gerne unabgesprochen noch einmal fragen, wie da so deine Einschätzung oder dein Erleben ist.
Das ist eine richtig spannende Frage. Ich denke gerade zurück, ich habe vor, ja doch, es sind auch irgendwie fast 10 Jahre her, selber Juleika-Ausbildungen mitgemacht. Und ich meine, die sind ja jetzt, oder die waren damals, sind, glaube ich, bis heute ja schon zeitlich total voll. Also da ist ja wirklich wenig Raum eigentlich für, so habe ich es zumindest oft erlebt, für tatsächlich noch dieses Gruppenerleben, weil einfach Inhalte schon, also weil so viele Inhalte da reingepackt werden. Und das noch weiter aufzuladen mit genau den Themen, die du angesprochen hast, die alle richtig und wichtig sind. Und was willst du denn weglassen dafür? Weil ich meine, genauso erstmal die Grundzüge von Gruppenarbeit, von pädagogischen Prozessen, auch von Entwicklungspsychologie, die sind ja genauso wichtig in irgendeiner Form erstmal kennenzulernen, um seine Gruppe besser zu verstehen. Boah. Es ist alles, also ja, müsste da rein, aber wie? Weil gleichzeitig kannst du ja in der Jugend-Leica-Ausbildung nicht irgendwie auf ein Jahr ausdehnen. Daher ist vielleicht die Frage, gibt es ein Grundmodul? Und mit der Verlängerung musst du vielleicht dann nicht nochmal Teile der Ausbildung machen. Vielleicht ist es da dann zu sagen, okay, man geht dann in die Tiefe, also in die Tiefe und gleichzeitig in die Breite, um dann genau diese Themen aufzugreifen. Ja, also ich glaube, es ist eine wichtige Frage, aber eine Antwort darauf Habe ich gerade tatsächlich nicht.
Ja, zur Ausbildung könnte man auch noch mal eine eigene Folge, glaube ich, machen, zur Mitarbeit in Bildung in dem Bereich.
Ja.
Auf jeden Fall, also vor allen Dingen, weil die Länder das ja auch alle sehr unterschiedlich handhaben und die Verbände es unterschiedlich handhaben. Und genau, schreibt uns, wenn ihr da schon super Ideen habt. Wir nehmen sie total gerne auf. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich würde sagen, 16 Jahre sind super, aber es darf auch ruhig noch so weitergehen. Wir werden dich und deine wertvolle Arbeit weiterhin brauchen und ich empfehle allen, den Newsletter auf jeden Fall zu abonnieren und dran zu bleiben. Und ich freue mich sehr, dass wir uns auch sicher bald wiedersehen, spätestens in Erfurt vielleicht. Da soll ja eine Großveranstaltung sein, an der wir beide teilnehmen. Insofern danke, dass du dabei warst und wir wünschen dir noch einen schönen Tag in Hamburg.
Danke euch und ja, auf 16 Jahre euren Podcast. Ich freue mich drauf, euch viele Jahre zu hören.
Ja, spannend, Anna, was Daniel da so erzählt. Ich finde es erstmal überragend, dass er so lange Zeit durchhält und immer wieder sein Wissen zur Verfügung stellt. Damals auch angefangen hat mit dem Gedanken, hey, ich teile das einfach, was ich mache, weil ja das genau das ist, was manche Menschen einfach nicht machen. Die machen coole Programme, aber behalten es dann für sich und er stellt es einfach rein und das finde ich großartig. Ich hänge noch an dem letzten Punkt, die Juleika-Ausbildung. Und das frage ich mich auch gerade in meinen Kontexten. Wir bauen gerade eine Mitarbeitendenschulung zusammen und wollen die Juleika in einer Woche hinbekommen. Und der Terminkalender von jungen Menschen ist ja sowieso schon so voll. Wo bleibt da eigentlich noch Zeit, auch in Bildung und in Ausbildung zu investieren? Und in 6 Tagen die Inhalte der Juleika reinzupacken, ist schon schwierig genug. Und wenn dann noch diese Themen, die wir eben hatten, Präventionsarbeit, Antirassismusarbeit, Demokratiearbeit damit reinkommen, dann wird das echt sehr viel. Und ich frage mich auch, was kann man weglassen? Da gibt es spannende Formate. Manche Jugendverbände nehmen ja 3 bis 4 Wochenenden, die sich dann über ein halbes Jahr oder ein Jahr strecken. Andere machen es in einer kompakten Woche. Es gibt Verbände, die sagen, wir machen jeden Freitag über ein Jahr, was ziemlich lang ist. Habe auch schon Formate gehört, die machen 2 Jahre lang jeweils eine Woche, also Herbstferien, immer die erste Herbstferienwoche. Da muss ich noch mal drüber nachdenken.
Ja, ich finde, es ist auch ein total spannendes Thema, das sich ja auch durch die Pandemie noch mal so ein bisschen verändert hat, ne? So mit digitalen und hybriden Angeboten und so. Ich würde sagen, die Qualifizierung zur Jugendleiterin, zum Jugendleiter ist ja das, was uns auch als Jugendverbände auszeichnet. Und da gibt es viele gute Ideen. Aber man muss sich eben auch anschauen, wie sich sozusagen die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen verändert. Und wo ich jetzt eher noch mal hängen geblieben bin, weil wir es nicht explizit angesprochen haben, wieder das Thema Ganztag. Also wie verändert der Ganztag das Leben von Jugendleiterinnen und insgesamt von Kindern und Jugendlichen? Also finden Gruppenstunden dann an Schulen statt? Auch man muss auch ehrlich fragen, wie viele Verbände haben denn noch wie viele Gruppenstunden? Ist das noch unser Kernbusiness? Da bin ich mir nicht so sicher und das ist ja eine der Fragen, die wir uns auch in der Ganztagsfolge gestellt haben, ne? Also wo kann überhaupt noch die qualitativ hochwertige Arbeit und die Freiräume, die Daniel ja auch genannt hat, wo können die im Rahmen von Schule noch stattfinden? Aber ich bin mega dankbar jetzt auch für dieses Interview. Ich höre und sehe und ich freue mich einfach immer total, wenn Daniel sich positioniert und das Material, das er macht, finde ich auch super spannend. Und ja, also bin insgesamt total dankbar. Jetzt ist es aber so, Jendrik, bei der nächsten Folge haben wir keinen Gast. Aber ein nicht weniger spannendes Thema, das ich euch jetzt noch nicht verrate, das ist noch
Wow,
streng geheim.
Geheimnis.
Geheimnis, Geheimnis. Aber super cool, weil wir die Ehre haben, das erste Medium zu sein, das über diese politische Entwicklung und Positionierung berichten wird. Also exklusiver Content, wie man das so nennen würde.
Meinst du das
Insofern.
Ausführungsgesetz in NRW, Anna?
Ja,
Meinst du das?
das Ausführungsgesetz, das nicht kommen wird, lol. ja, schön wär's. Aber es ist ein Thema, das uns total umtreibt in der Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene. Und genau, da lasst euch überraschen. Vielleicht teasern wir das dann auch schon vorher mal auf Social Media an. Insofern folgt uns bitte Jendrik dir als er Jendrik und mir als Medien.Politik.Partizipation. Folgt uns, teilt uns, erzählt allen von diesem Podcast, erzählt allen auch vom Jugendleiter-Blog und genau, wir haben eure Ideen und Themenvorschläge aufgenommen und bei uns eingearbeitet. Insofern bleibt uns treu, oder Jendrik?
Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die nächsten 2 Wochen und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Berufsjugendlich.
Bueno, ciao, ciao.